Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
2018 hat die Regisseurin Anna Bergmann als Schauspieldirektorin in Karlsruhe in ihrer ersten Spielzeit ausschließlich Frauen verpflichtet. Gibt es seitdem einen Strukturwandel an den Bühnen? Ist es selbstverständlicher geworden, dass Frauen Leitungspositionen übernehmen? Wir fragen nach bei Anna Bergmann, deren Zeit am Karlsruher Theater jetzt zu Ende geht. Und wir reisen nach Norwegen zum größten skandinavischen Theaterfestival in Bergen. 2018 hat plötzlich die gesamte deutschsprachige Theaterwelt über Regisseurin Anna Bergmann gesprochen. Als neue Schauspieldirektorin am Badischen Staatstheater Karlsruhe entschied sie sich in ihrer ersten Spielzeit ausschließlich RegisseurInnen zu engagieren. Sogar der New York Times war dieser radikale Schritt eine Berichterstattung wert. Die Förderung von Frauen am Theater, mehr Schauspielerinnen im Ensemble, mehr Mitspracherecht, mehr Stücke von Autorinnen, ein grundlegender Strukturwandel, das war es, was sie erreichen wollte in stürmischen Zeiten. Nun endet dieser berufliche Abschnitt in Karlsruhe für Anna Bergmann. Wir schauen gemeinsam darauf zurück. Herzlich willkommen bei Rang 1.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Guten Tag.
Ich glaube, man kann durchaus sagen, Sie haben damals 2018 wirklich für einen tiefen Einschnitt in diesem deutschen Theaterbetrieb gesorgt. Zu dieser Zeit wurde auch die 50% Frauenregiequote beim Theatertreffen eingeführt. Das war eine richtige Aufbruchsstimmung damals, oder?
Ja, das war aufregend. Es gab ganz viel Zuspruch. Es gab aber auch viele Stimmen, die geschrieben haben, ach, Frau Bergmann, die spinnt, das ist doch eine Diskriminierung von Männern und was soll mit den Männern werden plötzlich? Also da gab es ja viele Diskussionen, aber ich fand, das war auf jeden Fall für die Zeit auch die richtige Entscheidung, weil sich dann ja auch an vielen anderen Theatern das fortgesetzt hat, darüber nachzudenken, mehr Frauen auf der großen Bühne inszenieren zu lassen, überhaupt darüber nachzudenken, eine Quote zu haben, überhaupt darüber nachzudenken, dass es eben nicht mehr selbstverständlich sein kann, dass nur Männer einen Spielplan bestimmen, sowohl als Autorin als auch in der Regie.
Bevor wir darauf nochmal genauer eingehen, ich habe es eingangs schon erwähnt, Sie hatten in Karlsruhe mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Da war die Pandemie, aber auch die Krisen am Haus. Intendant Peter Spuhler wurde 2021 fristlos aus seinem Amt entlassen, nachdem es zu massiver Kritik an seinem autoritären Führungsstil gekommen war. In gewisser Weise mussten Sie ständig mit solchen Problemen fertig werden und trotzdem für gutes Theater auf der Bühne sorgen. Wie schwer ist das gewesen?
Also ganz ehrlich, es war super schwer, weil natürlich die Euphorie vom Anfang der ersten Spielzeit, man hat diese mediale Aufmerksamkeit, man hat das Gefühl, man macht etwas total Richtiges. Die Frauen, die kommen, das Ensemble, die Ensembleentwicklung und dann plötzlich dieser Cut mit der Pandemie in der zweiten Spielzeit und alles steht auf dem Kopf. Alle sind nur noch gestresst, alle sind im Wahnsinnsmodus und das war eine wahnsinnig anstrengende Zeit, weil man natürlich nicht wusste, wohin geht die Reise, bleibt Peter, funktioniert der Mediationsprozess. Also das war eine unglaublich komplizierte Zeit. Für mich persönlich, auch weil meine Mutter auch noch eine Herztransplantation hatte, mitten in der Pandemie. Ich wusste nicht, stirbt sie oder überlebt sie. Also das war, glaube ich, eine der stressigsten Phasen überhaupt in meinem Leben, muss ich gestehen. Plus noch ein kleines Kind alleinerziehend zu Hause. Also es war irre. Und dann hat es ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, normalisiert, weil wir uns im Team, also die Spartenleiterin zusammen, in Kerngruppen zusammengefunden haben und wirklich darüber gesprochen haben, wie kann dieses Theater funktionieren, auch ohne eine Intendanz. Also wie können wir zusammen uns organisieren und in welche Richtung kann das gehen? Und das war dann wieder eine ganz tolle Zeit, eine Zeit des Aufbruchs, der Öffnung. Und da sind uns, glaube ich, auch wieder ganz tolle Dinge gelungen.
Vielleicht können wir das mal konkretisieren. Was war denn in dieser sozusagen ganz neuen Situation, wo eben alles zur Debatte stand, plötzlich möglich? Oder worauf haben Sie denn dann den Fokus auch in diesem Team gelegt?
Also wir sind ja ohnehin angetreten als eine Dreier-Teamleitung zu Beginn der Schauspieldirektion. Das war eben die Anna Haas als leitende Dramaturgin und die Frau Sonja Walter als geschäftsführende Dramaturgin. Die ist dann aber gewechselt innerhalb des Theaters auf eine andere Position und da wurde dann von Christian Schürmann abgelöst als Schauspielmanager. Und diese Dreierkonstellation haben wir weiterentwickelt, aber uns war es ganz wichtig, dass die Mitsprache auch von Seiten des Ensembles sich verstärkt hat. Also wir hatten dann zwei Schauspielerinnen auch, mit in der künstlerischen Leitung, eben die mit über den Spielplan, über die Regie-Teams entschieden haben, die eine direkte Kommunikation immer auch hatten zum Ensemble. Also der ganze Prozess von Transparenz, Mitbestimmung ist total vorangegangen und die letzten 3 Jahre tatsächlich hat sich das als die beste Möglichkeit wirklich herauskristallisiert, zusammen Theater zu machen. Und das konnten wir jetzt tatsächlich auch Best Practice-mäßig unter Beweis stellen.
Sie konnten es unter Beweis stellen. Nun gibt es in Karlsruhe einen neuen Intendanten nach der Interimsintendanz von Ulrich Peters, Christian Firmbach. Der hat auch schon vor längerer Zeit sein neues Leitungsteam vorgestellt. Ihr Nachfolger wird der Dramaturg Klaus Cäsar. Und auch die Orchester-, Opern- und Ballettdirektoren sind alle männlich besetzt. In der zweiten Reihe sind dann Frauen zu finden, aber trotzdem ist das doch schon erstaunlich, dass nachdem Sie diese klare Setzung da vorgegeben hatten und das ja, wie Sie sagen, auch in der letzten Zeit gut funktioniert hat, man jetzt eigentlich die Reform wieder zurückdreht?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Das wird sich, denke ich, auch im Spielplan widerspiegeln, der ja demnächst veröffentlicht wird. Also das ist tatsächlich eine Sache, die gewisserweise mich natürlich auch ein bisschen traurig stimmt, weil ich finde, wir haben tolle Sachen erreicht. Wir haben, was Frauenbeförderung, was Parität der Schauspielerinnen und Schauspieler betrifft innerhalb des Ensembles, was die Bezahlungssituation betrifft, eine absolute Gleichberechtigung herstellen können. Mhm. Und ja, ich sorge mich ein bisschen, dass das vielleicht alles wieder sehr rückläufig ist. Und das ist eine Tendenz, die ich aber auch an vielen anderen Häusern beobachte. Denn wenn es darum geht, auch Intendanzpositionen nachzubesetzen, wird sich dann doch ganz häufig doch von der Politik wieder für den Mann und gegen die Frau entschieden. Und das, finde ich, ist eine Tendenz, vielleicht auch bedingt durch die Pandemie, ich weiß es nicht, aber das fühlt sich wieder an wie eine Rückwärtsbewegung.
Es gibt auch gute Nachrichten. Also letzte Woche zum Beispiel wurden neue Personalien bekannt gegeben. Franziska Werner, die bis vor kurzem die Sophienseele geleitet hat, übernimmt das Impulse-Festival. Lene Grösch wird Schauspieldirektorin in Nürnberg. Aber ist es vielleicht so, dass die immer unter besonderer Beobachtung stehen, sozusagen so ein bisschen unter Bewährungsauflagen? Mal schauen, ob die das jetzt wirklich hinkriegen. Und im Zweifelsfall muss dann doch der Mann wieder her, wie das ja offenbar in Karlsruhe jetzt so umgesetzt zu werden scheint.
Ja, jetzt muss man aber dazu sagen, sicherlich das Impulse-Festival, das ist eine erste Position, eine Schauspieldirektion ist immer noch eine zweite Position. Mhm. Und das ist nicht die Intendanz oder die Direktion eines Hauses. Deswegen, ich rede wirklich von der ersten Position von staatlichen Theatern.
Wie beobachten Sie denn das jetzt insgesamt? Ist da eine deutliche Verbesserung zu vermerken seit 2018 oder hat sich eigentlich nicht wirklich genug oder kaum etwas geändert? Wie ist so Ihr Überblick in dieser Situation?
Also in jedem Falle, was sich verbessert hat, ist, dass mehr Frauen auf der großen Bühne auch an den großen Häusern inszenieren. Mhm. Das ist ganz sicher so und das hat sich stark verbessert. Was die Autorinnen-Autorenschaft betrifft, glaube ich immer noch, wenn ich mir die Spielpläne angucke, dass immer noch ein Überhang zu männlichen Autoren besteht. Das ist vielleicht auch etwas, was sich noch verbessern wird und verbesserungswürdig ist. Das hat aber auch viel mit Förderung zu tun und Förderung von junger Dramatik und diesen Dingen. Ich war ja gerade in Mülheim auch in der Jury und den Preis hat ja Sivan Benişay bekommen, was mich ja sehr gefreut hat. Aber ja, ich denke, junge Regisseurinnen, auch das verbessert sich, denke ich, auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall einiges passiert seit dieser Zeit. Und darüber bin ich auch extrem froh.
Wie ist das denn mit dem Publikum? Also auch aus Ihrer Erfahrung als Regisseurin, muss man da besonders Werbung machen? Oder ist es nicht eigentlich auch so, dass da ein Interesse besteht von Seiten des Publikums? Habt ihr Autorinnen, die uns ihre Geschichten und ihre Perspektiven erzählen?
Also mit Sicherheit ist das so, dass die Zuschauerinnen auch großes Interesse an Autorinnen haben. Aber in erster Linie muss ich sagen, die Zuschauerinnen wollen Geschichten. Also in Karlsruhe kann ich es wirklich so sagen, die Leute wollen unterhalten werden, die wollen gute Geschichten, die möchten nachvollziehbare Geschichten auf der Bühne sehen, die wollen sich identifizieren können, auch mit ihren Schauspielerinnen und Schauspielern, also mit den Figuren, die dann auf der Bühne zu sehen sind. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und diese wollen auch tatsächlich lachen. Also auch Komödien sind ein ganz wichtiger Bestandteil, den man auf jeden Fall im Spielplan haben sollte, weil viele Zuschauerinnen, mit denen man spricht, das gibt auch die Zuschauerstudie, die vom Badischen Staatstheater jetzt wieder unternommen wurde, wieder wollen natürlich auch ein bisschen den Alltag ausblenden und wollen auch mit leichterer Kost quasi verwöhnt werden. Also darauf, wenn man auf diese Bedürfnisse eingeht, ist es in Karlsruhe schon eher in so eine Richtung zu denken. Aber auch in Berlin, wo es natürlich viel mehr Theater gibt, wo die Auswahl eine größere ist, kann man natürlich viel mehr Experiment wagen und viel mehr in andere Richtungen natürlich auch, was die Darstellung und auch die, welche Geschichten gezeigt und wie sie gezeigt werden gehen. Aber in Karlsruhe ist es doch ein bisschen eingeschränkter, würde ich sagen.
Und wo werden Sie jetzt Ihre Geschichten weiter erzählen? Wie geht's für Sie weiter? Sie haben schon während der schwierigen Corona-Jahre immer mal wieder gesagt, dass Ihnen die Zeit eigentlich gefehlt hat, sich wirklich um die künstlerische Arbeit angemessen zu kümmern. Wird das jetzt in den Mittelpunkt rücken oder muss man doch nochmal sagen, vielleicht sollte man so eine Leitungsposition nochmal anstreben?
Also grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Wenn ich gefragt werde, würde ich immer wieder drüber nachdenken, auch wieder eine Leitungsposition zu übernehmen. Ich stehe aber für Teamleitung. Ich stehe dafür, dass das Ensemble integriert ist in die Entscheidungsprozesse. Also es gibt ganz bestimmte Parameter, unter denen ich nur dafür bereit wäre, nochmal so eine Leitungsposition zu übernehmen. Aber jetzt möchte ich erstmal so ein bisschen mich quasi um mein Privatleben auch kümmern und ich mache so eine kleine Auszeit und werde dann ab nächstem Jahr wieder inszenieren. Ich werde an der Hamburger Staatsoper inszenieren. Ich werde am Deutschen Theater in Berlin inszenieren. Also ich habe schöne Aufgaben natürlich für die Zukunft, auf die ich mich freue. Und ganz wichtig ist, dass der große Abschied hier natürlich in Karlsruhe sein wird am 21. Juli mit der, wie ich finde, wirklich schönen Inszenierung Romeo und Julia auf der großen Opernbühne. Und mit einer riesigen großen Abschiedsparty. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn so viele Menschen wie möglich kommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Sagt Anna Bergmann, ganz herzlichen Dank. Es ist das älteste Festival Norwegens und das größte und wichtigste in Skandinavien. Die Internationalen Festspiele Bergen. 1953 wurden sie gegründet als eine Art Salzburg des Nordens und vereinen seitdem klassische Musik, Volksmusik, Tanz und Theater in Bergen, der früheren Hauptstadt Norwegens, der regenreichsten Stadt Europas. Barbara Behrendt konnte ihren Schirm beim Besuch allerdings geschlossen lassen und berichtet für Rang 1 von einem Festival auf einer Gratwanderung zwischen Kunst für die Stadt und fürs Internationale. Publikum.
Um die Nationalheiligen Edvard Grieg und Henrik Ibsen kommt man in Bergen nicht herum. Das merkt man schon bei der Eröffnung auf dem Festspielplatz. Bei ungewöhnlich blauem Himmel stimmt der gesamte Platz in Solveigs Lied ein, das Grieg für Ibsens Peer Gynt komponiert hat. In der Grieghalle klingt das am Abend ein wenig anders. Für die Eröffnungsinszenierung hat Lars-Peter Hagen, seit 2022 Festivalleiter und Selbstkomponist, eine Theaterinszenierung beauftragt, die Ibsens Peer Gynt und Griegs Peer Gynt Suite zusammenbringt. Mit diesem Doppel möchte Hagen den nationalen Mythos hinterfragen. Schließlich sei Peer Gynt kein Held, sondern unter anderem ein Narzisst. Ähnlich wie Goethes Faust stelle er die Identitätsfrage.
I mean, the topic in Peer Gynt is really about discussing or questioning who you are.
Der Festivalleiter stellt sie dem ganzen Land. Wer sind wir in Zeiten der Umbrüche, als Menschen, als Nation? Der junge und mit Preisen überhäufte Regisseur Johannes Holmendahl, der im Herbst am Münchner Residenztheater inszenieren wird, hat für seinen Peer Gynt ein zeitloses Setting à la Katrin Brack geschaffen. In Bergen aus Badeschaum geht Peer, der Lügner und Schaumschläger, unter und fliegt später mit einem Segelflieger über die Schaumwolken hinweg gen Liebe. Das sieht schön aus, aber Dahl findet keine Antwort darauf, wie man diesen nordischen Faust, der sich die Frauen nimmt, heute inszenieren kann. Peers sexuelle Übergriffe wirken läppisch harmlos. Was das spröde und etwas altbackene Theater rettet, ist die Musik. Ragnhild Hemsing, Künstlerin in Residence, mischt sich mit der südnorwegischen Hardangerfiedel immer wieder unters Ensemble. Das ist kitschig, aber schön. Hemsing steht exemplarisch für das Festival. Wie Edvard Grieg verbindet sie Klassik mit Volksmusik und darf als erste Frau die spezielle Hardanger-Fiedel des Komponisten Ole Bull spielen, eine Art Popstar des 19. Jahrhunderts. Seine wunderschöne altrosa Sommervilla im Shabby Chic, eine halbe Stunde von Bergen gelegen, ist einer der spektakulärsten Festivalorte. Dicht gefolgt von Trollhaugen, dem Wohnhaus von Edvard Grieg mit traumhaftem Garten direkt am Wasser. Noch weiter zurück in der Stadtgeschichte geht es mit der mittelalterlichen Horkornhalle im Weltkulturerbe-Stadtteil Brüggen. Die Uraufführung von Saxophonist Bendy Gieske und dem Berghain-DJ Sam Barker ist ein Highlight. Steinmauern, Fenster wie im Sakralbau und dazu das atmende Saxophon. An den Klappen sind Sensoren angebracht, die Signale ans Mischpult schicken. Das Festival kombiniert Theater, Volksmusik, klassische und neue Musik. Und es möchte, wie die Stadt selbst, das Regionale mit dem Internationalen verbinden. Die einstige Hauptstadt Norwegens schwankt zwischen Patriotismus und großer Weltoffenheit, die durch den Hafen immer vorhanden war. Wer sind wir? Die Per-Gynt-Befragung kann man durchaus als Festivalmotto verstehen. Abgekapselte Hochkultur funktioniert in Bergen jedenfalls nicht. Deshalb ist das Festival überall, für alle. Sogar in der Seilbahn zum idyllischen Hausberg singt jeden Tag eine Opernsängerin, auch Solveigs Lied. Auf dem vollen Festivalplatz treten dagegen junge NorwegerInnen mit türkischen und afrikanischen Wurzeln auf. Für Kinder ist hier ein Labyrinth aufgebaut, rege besucht und im Theater gibt es eine der schrägsten Familieninszenierungen überhaupt zu sehen. Die Hälfte der 100 Programmpunkte des Festivals sind kostenlos. Norwegen lässt sich dieses Event mit internationaler Ausstrahlung einiges kosten. Mit einem Budget von 5,7 Millionen Euro, die Hälfte davon öffentlich finanziert, sind die Bergenfestspiele das teuerste Festival des Landes. Und auch die internationale Berichterstattung, das sei an dieser Stelle offengelegt, wird vom Festival durch Reisekosten unterstützt. Die atemberaubende Berg- und Hafenkulisse, die malerischen Spielorte, die musikalischen Grenzüberschreitungen und das Volksfest umsonst und draußen machen diese einmalige nordische Mischung aus. Vom Theater gehen aus Bergen in diesem Jahr allerdings keine großen Impulse aus. Viele der importierten Shows sind auch auf anderen Festivals zu erleben. In früheren Jahren hat hier auch mal der Extremperformer Vegard Winge seine gefürchtete Wildente herausgebracht. Es stünde dem Festival also gut zu Gesicht, wieder in mehr norwegische Inszenierungen zu investieren.
Barbara Behrendt über die internationalen Festspiele Bergen. Nächste Woche Mittwoch gehen sie zu Ende. Und heute Abend um 23.05 Uhr berichtet unser Kulturmagazin Fazit übrigens mit einer Sondersendung live vom Osten-Theaterfestival in Bitterfeld-Wolfen. Auch da finden sehr viele interessante Veranstaltungen statt.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Heiko Pfost für uns. Er leitet in diesem Jahr zum letzten Mal das Impulse-Festival für freies Theater in NRW, das in dieser Woche eröffnet wurde. Seine geniale Stelle hat er im Jahr 2000 in einer Aufführung von Jerome Bell erlebt, in der die Darstellerinnen und Darsteller mit Kopfhörern auf der Bühne standen und hemmungslos gesungen haben, was ihnen auf die Ohren gegeben wurde.
Meine geniale Stelle war, ich denke, das war so um das Jahr 2000. Ich kam so aus dem freien Theater wieder mal ins Stadttheater zurück, ins Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. Und es gab eine Aufführung von Sharon Bell, die The Show Must Go On, ist heute eher legendär, war damals aber höchst umstritten. Und in dem Zuschauerraum kam es zu Tumulten, dass die Darsteller sich halt der totalen Repräsentation entzogen haben. Und das war für manche Zuschauer nicht auszuhalten. Die Zuschauer selber haben sich gegenseitig vorgeworfen, die Vorstellung zu stören, beziehungsweise kam es dann eben zu Konflikten, dass die Vorstellung abgebrochen werden sollte oder nicht. Und dass die einen gesagt haben, ja, gehen Sie jetzt mal raus. Und es war in seiner Zeit eine totale Provokation, sowas im Stadttheater oder Staatstheater zu sehen. Und die Schauspielerin des Schauspielhauses Hamburg haben dann versucht, tatsächlich das Publikum wieder zu schlichten, das sich gegenseitig körperlich angegriffen hat. Und dieses Erlebnis hatte ich zumindest so nie wieder im Theater. Und ich würde sagen, das war schon eine sehr geniale Stelle, die ich nicht vergessen werde.
Heiko Pfost, Leiter des Impulse-Festivals, über Jérôme Belz, The Show Must Go On. Wir hören jetzt zum Abschluss noch einmal die Stimme des Schauspielers und Regisseurs, der gestern im Alter von 82 Jahren verstorben ist und schon zu DDR-Zeiten als hochsensibler Darsteller und mit seinen Klassiker-Inszenierungen für Furore gesorgt hat, Alexander Lang.
Mich interessiert durchaus die Melancholie und die Zartheit. Und es kippt ja auch dauernd immer zwischen tragischen und komischen hin und her. Und das macht mir auch am meisten Spaß am Theater, muss ich sagen. Es wird oft immer so getan, dass so klassische Stücke immer schön und langweilig sein müssen. Und sie sind es überhaupt nicht, weil das waren auch mal junge Dichter. Das vergisst man immer.
Der Regisseur Alexander Lang. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumont. Machen Sie es gut.